Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thielko Gries im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Heute Nachmittag, kurz nach 15 Uhr, also vor ungefähr 3 Stunden im Kanzleramt in Berlin. Da geschah etwas, das von manchen herbeigesehnt wurde, von manchen auch befürchtet wurde. Aber jedenfalls ist es jetzt Tatsache. Angela Merkel hat die Regierungszentrale nach 16 Jahren abgegeben an ihren Nachfolger, an Olaf Scholz.
Ja, meine Damen und Herren, aber vor allen Dingen lieber Herr Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz, herzlichen Glückwunsch. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz, ich weiß aus eigenem Erleben, dass es ein bewegender Moment ist, in dieses Amt gewählt zu werden. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute bei dieser Arbeit und immer eine glückliche Hand für unser Land.
Ich möchte mich sehr für Ihre Arbeit in den letzten 16 Jahren bedanken. Ich glaube, dass man hier sehr genau und sehr präzise sagen kann, das war eine große Zeit, in der Sie Kanzlerin dieses Landes waren und Sie haben auch Großartiges bewegt. Und ich will gerne anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern.
Ja, und was dieses Nordisch by Nature in der Ausprägung Olaf Scholz bedeuten wird, das werden wir dann ja sehen in den nächsten 4 Jahren. Wir berichten gleich noch ganz ausführlich, schauen auch auf die neue Außenministerin Annalena Baerbock, die heute Abend schon zu ihrem ersten Antrittsbesuch fliegt nach Paris, zum Nachbarn nach Frankreich. Und das Coronavirus wird uns beschäftigen in dieser Sendung. Die Lage heute schildern wir außerdem. Und hier schon der Hinweis auf den Hintergrund in etwa 30 Minuten, der heute unter dem Titel steht: Die Pläne der Ampelkoalition für mehr Pflegekräfte. Nochmal zurück kurz zur norddeutschen Mentalität. Die ist wohl auch Olaf Scholz' Vater nicht fremd, Gerhard Scholz. Der sagte heute der deutschen Presseagentur über seinen Sohn, ganz kurz und verhältnismäßig nüchtern, er wird es mit Solidität hinkriegen. Dieser Tag sei für ihn aber schon ein besonderer. Gerhard Scholz saß oben auf der Besuchertribüne des Deutschen Bundestages, als unten sein Sohn, einer von dreien, gewählt wurde. Was sich dort alles tat im Bundestag, das zeichnet Frank Capellan in seiner Reportage nach.
Normalerweise ist es hier in dem Saal nicht erlaubt zu fotografieren. Heute ist aber ein besonderer Tag.
Und da ist die Bundestagspräsidentin in Zeiten von Selfies und Social Media gnädig.
Damit ich nicht 736 Ordnungsrufe machen muss, erlaube ich gleich allen für diesen Tag, allen Abgeordneten zu fotografieren. Aber bitte diskret.
Ich begrüße auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel.
Angela Merkel darf heute nicht mehr in den Saal. Am Tag des Wechsels haben nur noch Abgeordnete Zutritt. Unten erheben sich die meisten Mandatsträger, um ihr Respekt zu zollen. Allein die AfD bleibt demonstrativ sitzen und verweigert den Applaus.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von unserer Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wir fangen an. Sena Abdi.
Namentlich werden sie dann zu den Kanzlerwahlurnen gerufen. Das dauert eine ganze Weile. Sozialdemokratin Bärbel Baas, die neue Chefin im Haus, hat das Prozedere ausführlich geschildert. Und vorsichtshalber hat sie betont, dass die Fotografiererlaubnis ausdrücklich nicht für den Stimmzettel gilt.
Patrick Schnieder, Olaf Scholz.
Scholz darf sich natürlich auch selbst wählen, auch wenn es anders als bei Adenauer 1949 bei ihm nicht auf diese Stimme ankommt. Seine Ampel verfügt über eine satte Mehrheit. SPD, Grüne und FDP kommen auf 416 Abgeordnete. Das sind 47 mehr als die erforderliche absolute Mehrheit. Was soll da schon schiefgehen?
Ich gebe das Ergebnis bekannt.
Um 10.17 Uhr ist es amtlich. 29 der 736 Abgeordneten fehlen heute. 707 haben abgestimmt.
Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete.
21 weniger als die Ampel aufbringt. Egal, Gerhard Scholz muss jetzt mächtig stolz sein. Der 86-jährige Vater des frisch gewählten Kanzlers sitzt mit Frau Christel auf der Besuchertribüne. Der Olaf wollte schon als Schüler Kanzler werden, verrät er erstaunten Journalisten.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63.
Olaf Scholz hat sich da schon auf den Weg ins Schloss Bellevue gemacht. Der Bundespräsident überreicht ihm die Urkunde. Kurzer Besuch bei einem alten Parteifreund, der 2009 auch gern Kanzler geworden wäre, Frank-Walter Steinmeier.
Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch.
Um Punkt 12 ist Scholz wieder im Bundestag. Er nimmt auf der Regierungsbank Platz. Das ist ja nichts Neues für ihn. Jetzt aber darf er erstmals ganz rechts auf dem leicht erhöhten Stuhl der Kanzlerin, des Kanzlers sitzen. Und kurz vor der Vereidigung grinst er dort wie ein kleiner Schuljunge. Dann wird es ernst. Bärbel Baas nimmt die Urschrift des Grundgesetzes für den Eid zur Hand.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Viel Glück für Ihre Aufgabe.
Es ist 11:55. Deutschland hat nach 16 Jahren wieder einen Kanzler. Der letzte Mann auf diesem Posten ist auch gekommen. Gerhard Schröder gibt Interviews.
Wenn man der Eidesleistung zuhört und das auch sieht, dann kommen schon Erinnerungen hoch. Aber eher positive.
Ja, ja, warum auch nicht?
Derweil macht sich eine Karawane schwarzer Limousinen auf die 2 Kilometer lange Strecke zum Amtssitz des Bundespräsidenten. Allein der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir nimmt das Fahrrad. Steinmeier redet Scholz und seinen nun 16 erschienenen Kabinettsmitgliedern ins Gewissen. Viel Veränderung steht an, große Verantwortung, große Krisen.
Die Welt schaut auf unser Land. All das wird Ihnen viel Zeit und Mühe abverlangen.
Dann Masken auf und zurück zum Reichstagsgebäude. Letzter Akt dieses besonderen Tages.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, die Eidesleistungen der Bundesministerinnen und Bundesminister.
8 Frauen und 8 Männer verpflichten sich zur Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Aufgabe.
Um 11:45 haben sie alle den Eid abgelegt. Die Regierung steht, die Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler schon wieder Geschichte.
Die Sitzung ist geschlossen.
Frank Capellan mit seiner Reportage bis zu dem Zeitpunkt, als Olaf Scholz und die nun 9 Ministerinnen und Minister des neuen Bundeskabinetts gewählt, vereidigt und vom Bundespräsidenten ernannt wurden. Das ist das Protokollarische, das von der Verfassung und auch von der Tradition so vorgesehene Prozedere. Und dann hat jeder Einzelne sein Ministerium, sein Haus übergeben an den Nachfolger, an die Nachfolgerin. Und natürlich lag das besondere Augenmerk auf Angela Merkel, wie sie ihren Amtssitz, das Kanzleramt, an Olaf Scholz übergeben hat. Das hat Stefan Detjen für uns beobachtet.
Nehmen Sie dieses Haus in Besitz und arbeiten Sie mit ihm zum Besten unseres Landes. Das ist mein Wunsch und ich wünsche Ihnen dabei alles Gute.
Sagt Angela Merkel in einer knapp 3-minütigen Rede. Die Amtsübergabe ist denkbar kurz, schlicht, zugleich herzlich und von einem über Jahre der Zusammenarbeit gewachsenen Vertrauen geprägt. Sie habe Großes geleistet, sagt der neue Bundeskanzler. Auch Olaf Scholz hält es knapp in der Zeit und schlicht im Ton.
Es ist schon irgendwie was Besonderes und ich will gerne anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern.
Zeitgleich auch in anderen Ministerien die Amtsübergaben. Mit kurzem militärischem Zeremoniell im Bundesverteidigungsministerium. Christine Lambrecht ist ab heute Oberbefehlshaberin der Bundeswehr. Was das auch bedeutet, hat sie unmittelbar davor erstmals erlebt. Auf dem Truppenübungsplatz Bergen sind gestern bei einem Unfall 2 Soldaten ums Leben gekommen.
Meine Gedanken sind auch jetzt bei den Angehörigen, die diesen schmerzlichen Verlust zu verkraften haben.
Ganz andere Emotionen bei der Amtsübergabe im Bundesgesundheitsministerium.
Es war die bisher größte Aufgabe meines Lebens. Mit allen Höhen, mit allen Tiefen. Und dennoch würde ich keinen Tag tauschen wollen.
Sagt Jens Spahn, die Stimme wird brüchig, als er auch den Mitarbeitern seines Ministeriums und ihren Familien für ihren Einsatz in den letzten beiden Jahren dankt. Man werde sich manches verzeihen müssen, hatte Spahn zu Beginn der Pandemie vorhergesagt. Vieles sei geschafft worden, sagt er. Und?
Allerdings würde ich mit dem Wissen von heute manches anders entscheiden und manches anders kommunizieren. Ja, bei der nächsten Pandemie wüsste ich manches besser zu machen.
Geradezu freundschaftlich begrüßt Spahn seinen Nachfolger Karl Lauterbach. Vor 4 Jahren, bei der Bildung der Großen Koalition, hätten sie beide Gesundheitsminister werden wollen. Nun würden sie es eben nacheinander. Ein paar hundert Meter weiter, im Bundeswirtschaftsministerium, verabschiedet sich Peter Altmaier aus dem Amt und auch aus der aktiven Politik. Das sei Teil der Demokratie, sagt Altmaier und gesteht, dass sich die neue Regierung Ziele gesetzt habe, zu denen die alte auch wegen mancher Uneinigkeiten in der eigenen Partei die Kraft gefehlt habe.
Klima und Wirtschaft zu vereinen, ist eine notwendige, aber keine leichte Aufgabe.
Idealistischen Pragmatismus kündigt Altmaiers Nachfolger Robert Habeck an. Der Umbau der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt zur klimaneutralen Industrienation sei Aufgabe für ein ganzes Jahrzehnt.
Wenn wir das schaffen, werden wir gemeinsam Geschichte schreiben.
Im Auswärtigen Amt stellt sich Annalena Baerbock den Mitarbeitern in Berlin sowie per Video in alle Welt übertragen Diplomatinnen und Diplomaten im Ausland als neue Außenministerin vor.
Bitte sagen Sie Ihren Gesprächspartnerinnen, auch wenn die Ampelkoalition, und die Übersetzungen merken wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig in einigen Sprachen sein, auch wenn die Ampelkoalition für Deutschland neu ist, auf unser Land bleibt Verlass.
Zur Stunde kommt im Kanzleramt erstmals das neue Kabinett der Ampelkoalition zusammen. Gleich nach der Sitzung bricht Baerbock zu ihrer ersten Reise nach Paris, Brüssel und Warschau auf.
Stefan Detjen aus Berlin und ja, die neue Bundesaußenministerin, die da gerade schon Thema war in diesem Beitrag. Sie heißt Annalena Baerbock. Sie ist jetzt gerade in ihrer ersten Kabinettssitzung mit dem neuen Chef, mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Noch jedenfalls. Und dann steht schon der gepackte Koffer bereit. Dann geht es los mit einer Maschine der Luftwaffe nach Paris, nach Frankreich, die erste Auslandsreise der Bundesaußenministerin. Begleitet unter anderem von meinem Kollegen Klaus Remme, der uns jetzt zugeschaltet ist. Heute Abend geht es schon nach Frankreich. Antrittsbesuch beim Partner in Paris. Warum gönnt sich Annalena Baerbock eigentlich keine Einarbeitungszeit?
Es hat fast Tradition, dass unmittelbar praktisch nach der Amtsübergabe, die regelmäßig im Weltsaal des Auswärtigen Amts stattfindet, der Außenminister, die Außenministerin in diesem Falle aufbricht. Und traditionell ist auch der Zielort Paris, obwohl das interessant ist, weil sie als Kanzlerkandidatin vor einigen Monaten noch gesagt hatte, ihre erste Reise würde im Falle eines Wahlsiegs nach Brüssel führen. Nun verbindet sie beides in einer Art Dreierauftakt, also in der Tat eine Schonfrist oder eine Einarbeitungszeit. Die gibt es da nicht für diese erste Frau im Amt, in diesem Amt. Höchste Zeit, sagte Heiko Maas übrigens heute mit Blick auf 151 Jahre Geschichte des Auswärtigen Amts und diesem Novum. Ich will ihn noch einmal kurz zu Wort kommen lassen, weil er den heutigen Tag so würdigte.
Veränderung ist auch eine Konstante der Demokratie. Und deshalb ist das, was wir heute hier tun, auch ein Fest der Demokratie, in dem die systemrelevant sind, die kommen und die gehen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit gesehen, was passiert mit Demokratien und Gesellschaften, wenn die gehen, nicht verstehen, dass sie gehen müssen.
Eine klare Anspielung, Herr Gries, auf Belarus und Lukaschenko und die gewaltsame Unterdrückung der Proteste dann anschließend. Das ist eine erste Krise, die Annalena Baerbock managen muss in den nächsten Monaten. Sie hat sich dann schnell auf Frankreich bezogen und ihre Reise so eingeordnet. Sie sagt, Frankreich wird ein Partner sein, mit dem wir immer Unterschiede haben, weil wir nun einmal auch anders sind, zum Beispiel in der Verteidigungspolitik. Aber
das Miteinander zwischen Franzosen und Deutschen ist unverzichtbar. Deutschland und Frankreich gehören auf ewig zusammen. Und daher wird meine Trio-Reise nach Paris gehen, gleich danach nach Brüssel gehen, aber weil es eben auch die wichtige Achse des Weimarer Dreiecks braucht, direkt danach nach Warschau.
Und damit sind die Stationen bis Freitagmittag aufgezählt.
Sie haben es erwähnt, Herr Remme, ein Thema wird sein, der russische Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine, befehligt von dem Machthaber in Moskau, der sich einem Machtwechsel in den vergangenen Jahren stets widersetzt hat. Wie verhält sich die neue Bundesregierung zu diesem Konflikt?
Ja, es ist interessant, es tauchte mehrere Male auf, gestern bei Olaf Scholz, der gefragt wurde. Annalena Baerbock hat in ihrer etwa 20-minütigen Rede heute keine, sage ich mal, pointierten Spitzen gesetzt gegen etwa einen Systemrivalen wie China oder eben ein Land, mit dem man vor allem Konflikte auszutragen hat wie Russland. Mit Blick auf die Grenze zwischen der Ukraine und Russland hatte Olaf Scholz gestern gesagt, es sei inakzeptabel, würde da eine Bedrohung entstehen. Aber so ein Zankapfel wie etwa Nord Stream 2, die umstrittene Gaspipeline, die in diesen Streit hineingerät, die wurde heute von ihr nicht thematisiert. Ich vermute aber, es ist sicherlich wichtiges Abstimmungsthema an allen drei Orten in Paris, in Brüssel und in Warschau.
Nun erinnern wir uns, unter Kanzlerin Merkel war es ganz üblich, dass auch sie mit dem russischen Präsidenten Putin telefonierte, dass sie auch Außenpolitik machte. Im Kanzleramt wurde auch Außenpolitik gemacht. Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat das heute Morgen hier bei uns im Programm auch nochmal bestätigt, dass es dabei bleiben werde.
Zu deeskalieren ist wichtig und das wird eine kluge deutsche Außenpolitik, die insbesondere im Kanzleramt auch gesteuert und auch gedacht wird, mit unternehmen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass Olaf Scholz das tun wird.
Und dieser Machtanspruch, der hat bei Omid Nuripur, dem Außenpolitiker der Grünen, der auch Parteichef werden möchte, gleich für Zorn gesorgt. Er hat geschrieben bei Twitter, das gehe so nicht, sinngemäß. Außenpolitik werde nicht vom Kanzleramt diktiert. Ist das ein erster außenpolitischer Dissens in dieser Ampelkoalition?
Na, es ist zumindest ein deutliches Zeichen dafür, dass die Grünen sich hier nicht die Wurst vom Brot nehmen lassen werden. Und ich glaube, es wäre fahrlässig, Annalena Baerbock in dieser Hinsicht, nur weil sie in diesem Amt noch unerfahren ist, zu unterschätzen. Heiko Maas hat eben gesagt, ich war kein Außenminister, als ich im März 2018 antrat. In diesem Hause wurde ich zu einem und das gilt auch für Annalena Baerbock. Sie ist machtbewusst. Sie hat heute klargemacht, zum Beispiel in der internationalen Klimapolitik ist jetzt das Auswärtige Amt zuständig. Das hat man sich vom Bundesumweltamt geholt und die Außenministerin wird demnächst bei Weltklimakonferenzen Chefunterhändlerin sein. Also machtbewusst ist sie da sicherlich. Das Konkurrenzverhältnis in der Außenpolitik zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Auswärtigen Amt. Aber ich glaube, das wird noch häufiger Thema sein.
Vielen Dank, Klaus Remmer aus Berlin. Guten Flug nach Paris, nach Brüssel und nach Warschau. Wir haben es angesprochen, der Konflikt Russland-Ukraine, der ist nicht neu. Er zieht sich hin seit vielen Jahren. Seit 7 Jahren herrscht Krieg in Teilen des Ostens der Ukraine. Aber der Truppenaufmarsch auf der russischen Seite, der ist tatsächlich neu, hat dazu geführt, dass Wladimir Putin und Joe Biden, der US-Präsident, gestern ein Videotelefonat miteinander geführt haben. Und natürlich gibt es danach verschiedene Lesarten darüber, was dieses Videotelefonat gebracht hat oder eben nicht gebracht hat. Die Lesart insbesondere aus Moskau schildert uns jetzt Florian Kellermann.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat das gestrige Gespräch als offen, sachbezogen und konstruktiv bezeichnet. Bei einer Pressekonferenz machte Putin aber auch deutlich, dass der Kreml nicht von seinen Forderungen abrücken werde. Vor allem verlangt Moskau eine Garantie dafür, dass die Ukraine auch in Zukunft nicht der NATO beitreten werde. Das ist eine der Schlüsselfragen, wenn es darum geht, die Sicherheit von Russland zu gewährleisten, in mittelfristiger und sogar strategischer Perspektive. Darüber sprechen wir ständig und öffentlich und warnen unsere Partner, dass das für uns nicht hinnehmbar wäre. US-Präsident Joe Biden hatte schon im Vorfeld des gestrigen Gesprächs klargemacht, dass er eine solche Zusicherung nicht geben werde und nicht geben könne. Es sei das Recht der Ukraine, selbst über ihre Zukunft zu bestimmen. Putin machte deutlich, dass er einen anderen Standpunkt vertritt. Natürlich hat jedes Land das Recht, so für seine Sicherheit zu sorgen, wie das für dieses Land am günstigsten ist. Aber das darf die Interessen und die Sicherheit anderer Staaten nicht verletzen, in diesem Fall die von Russland. Das Gespräch hatte über 2 Stunden gedauert. Die USA hatten sich dazu bereit erklärt, um die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine abzubauen. In den vergangenen Wochen hatte Moskau Truppen in die Nähe der Grenze zur Ukraine verlagert. Von rund 100.000 Soldaten und entsprechendem militärischen Gerät ist die Rede. Der US-Präsident habe Putin gestern noch einmal eindringlich vor einem Überfall auf das Nachbarland gewarnt, sagte Bidens Sicherheitsberater Jack Sullivan bei einer Pressekonferenz. Präsident Biden hat direkt und klar mit Präsident Putin gesprochen. Er hat gesagt, sollte Russland die Ukraine im größeren Maßstab als bisher angreifen, dann würden die USA und ihre europäischen Verbündeten mit starken Wirtschaftsmaßnahmen reagieren. Wir würden die Ukraine auch mit zusätzlichen Gütern zu ihrer Landesverteidigung ausstatten. Biden fügte heute hinzu, er sei zuversichtlich, dass Putin, so wörtlich, die Botschaft verstanden habe. Zu den Wirtschaftssanktionen soll auch gehören, Russland vom internationalen Zahlungssystem SWIFT auszuschließen. Das würde die russische Wirtschaft tatsächlich hart treffen, so der russische Ökonom Sergei Chestanow zum Fernsehsender Nastoyashe Vremya. Die Bankkarten in den Portemonnaies russischer Bürger, die von Visa oder Mastercard abgewickelt werden, würden sich in ein Stück hübsches, wertloses Plastik verwandeln. Außerdem würden kleinere und mittlere Unternehmen praktisch nichts mehr importieren und exportieren können. Die zusätzlichen Kosten wären für sie nicht zu verkraften. Allerdings betonten beide Seiten nach dem gestrigen Gespräch, dass ihnen an einem Dialog gelegen sei. Russland werde seine Vorstellungen innerhalb der nächsten Tage noch einmal schriftlich fixieren, sagte Putin. Moskau und Washington würden dann das Gespräch über diese Fragen fortsetzen, so der russische Präsident.
Joe Biden, der US-Präsident, ergänzte heute Nachmittag in Washington, die USA erwögen nicht, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Und er, Biden, hoffe, schon bald ein Treffen zwischen Russland und weiteren NATO-Staaten ankündigen zu können. Und jetzt ein Zitat von Karl Lauterbach, dem neuen Bundesgesundheitsminister von heute Nachmittag. Wir werden so lange boostern und impfen, bis wir die Pandemie zu einem Ende gebracht haben. Das wird, so viel steht schon fest, nicht ganz leicht. Die Pandemielage, die Corona-Lage von heute zusammengefasst jetzt von Johannes Kuhn.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nutzte die Gelegenheit. Bei der Ernennung der neuen Ministerinnen und Minister wandte er sich auch explizit an die Bevölkerung und rief einmal mehr zur Kontaktreduzierung und zum Impfen auf. Doch Steinmeier klammerte auch die aktuellen, teils kontrovers geführten Debatten nicht aus.
Die nun diskutierten Maßnahmen von einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen bis hin zu einer allgemeinen Impfpflicht sind wirklich kein gesetzgeberischer Alltag. Wie immer laufende und zukünftige Gesetzgebungsverfahren ausgehen werden, sie werden das Instrumentarium zur Bekämpfung der Pandemie schärfen und ja, auch Druck auf ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger erhöhen. Niemand in Regierung und Parlament wird sich die Entscheidung über solche Fragen leicht machen.
Lassen wir nicht zu, dass uns die Pandemie dauerhaft auseinandertreibt, so Steinmeiers Kernbotschaft.
Wir wollen uns auch nach der Krise noch in die Augen schauen können. Denn auch nach der Krise sind wir noch ein Land, eine Bundesrepublik Deutschland, sind wir noch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Nachbarn und Kollegen, Freunde und Familienmitglieder.
Steinmeiers Worte an einem Tag, an dem 527 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gezählt wurden. So viele wie seit Februar nicht mehr. Die Entwicklung des Gesamtinfektionsgeschehens ist unübersichtlich. Auswirkungen der von Bund und Ländern beschlossenen Einschränkungen zeigen sich frühestens Ende kommender Woche. Der Trend der 7-Tage-Inzidenz lässt ein Abflachen der Welle erkennen. Jedoch ist derzeit unklar, wie stark der Meldeverzug in regional überlasteten Gesundheitsämtern ist. Der Virologe Christian Drosten sieht im Corona-Update beim NDR zumindest positive Signale bei den Intensivbehandlungen.
Ein Eindruck ist ja auch, dass die Zahl der neuen Intensivaufnahmen in Deutschland im Moment etwas geringer ausfällt, als man das nach Modellrechnungen erwarten würde. Da könnte man zum Beispiel auch vermuten, dass da bereits jetzt die Boosterimpfungen bei den über 60-Jährigen zu Buche schlagen.
14 Millionen Menschen haben hierzulande inzwischen eine Boosterimpfung bekommen, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Unterdessen zeigen erste Laboruntersuchungen zur Omikron-Variante, dass die bisherigen Corona-Impfstoffe deutlich schlechter als gegen die Delta-Mutante wirken. Entsprechende vorläufige Ergebnisse liegen aus Südafrika von der Frankfurter Virologin Sandra Ziesek und BioNTech/Pfizer vor. Laut BioNTech und Pfizer helfe eine doppelte Impfung mit dem Impfstoff der Firma gegen schwere Verläufe. Zur Erhöhung des Antikörperspiegels sei jedoch eine Auffrischung nötig. Zudem arbeite man an einer Anpassung des Impfstoffs an die neue Variante. Der aktualisierte Impfstoff könne ab März bereitgestellt werden. Die im Labor getestete Immunantwort ist noch nicht von der Fachwelt begutachtet. Zudem fehlen im Moment noch aussagekräftige Feldstudien. Die Immunantwort sagt auch nichts darüber aus, ob Omikron gefährlicher ist. Also ob die Variante in der Regel zu milderen, schwereren oder ähnlichen Krankheitsverläufen wie Delta führt. Der Virologe Christian Drosten rechnet damit, dass die Omikron-Variante Deutschland vom Januar bis in den kommenden Sommer hinein beschäftigen wird.
In Sachsen ist die Gesundheitsministerin des Bundeslandes am Freitagabend bedroht worden vor ihrem Privathaus. Und nun hat es an einer Telegram-Gruppe nach Recherchen des ZDF recht präzise Aufrufe und Pläne gegeben, auf den Ministerpräsidenten des Freistaats, Michael Kretschmer, ein tödliches Attentat zu verüben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, heißt es heute in Dresden. Beate Dietze berichtet.
Die Bedrohungen gegen hochrangige Politiker im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen haben im Freistaat laut Landeskriminalamt deutlich zugenommen. Vergangenen Freitag waren radikale Corona-Leugner mit einem Fackelzug vor dem Privathaus von SPD-Gesundheitsministerin Petra Köpping aufmarschiert. Dies gehe weit über das hinaus, was man ertragen und akzeptieren könne, so SPD-Vizeministerpräsident Martin Dulich.
Es ist kein sächsisches Phänomen. Auch wenn wir in Sachsen eine besondere Herausforderung haben. Es muss eine nationale Aufgabe sein, eine gesellschaftliche Aufgabe. Es ist kein regionales Phänomen. Wir müssen hier eindeutig, gesellschaftlich, aber auch innenpolitisch, ein klares Stoppzeichen setzen, um dieser Radikalisierung Einhalt zu gebieten. Es geht um Menschenleben, egal ob wir über Impfen und Gesundheitsschutz reden, aber auch Schutz vor denjenigen, die jetzt gerade Verantwortung übernehmen.
Auch Sachsen müsse klare Kante zeigen, zivilgesellschaftlich und staatlich, so Dulich. Die Sicherheitsmaßnahmen für den Ministerpräsidenten und weitere Regierungsmitglieder werden aufgrund der geänderten Gefährdungslage durch Innenministerium und Landeskriminalamt angepasst.
Unser letztes Thema: mit Razzien in 12 Bundesländern sind Polizei und Zoll gegen ein mutmaßliches Netzwerk aus Schleusern vorgegangen. War das Ganze erfolgreich? Antworten jetzt von Sebastian Engelbrecht.
2200 Staatsdiener, Zöllner, Bundespolizisten und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks waren an der Großrazzia beteiligt. Sie waren in 10 Bundesländern einer Schleuserbande auf der Spur, vor allem in Berlin und Brandenburg. Andreas Graf, Pressesprecher des Hauptzollamtes Potsdam, berichtet, man habe 50 Orte durchsucht, Wohnungen von Bandenmitgliedern, Unterkünfte osteuropäischer Leiharbeiter und 12 Logistikzentren.
Wir haben insgesamt 7 Bargeldspürhunde im Einsatz gehabt. Wir haben insgesamt vom Zoll roundabout 1100 Einsatzkräfte im Einsatz.
Die Bande besteht nach Erkenntnissen der Ermittler aus einem Geflecht von Unternehmen und Subunternehmen. Diese würben in der Ukraine, Moldawien, Kasachstan und anderen Ländern Mitarbeiter an und verliehen sie an Logistikfirmen in Deutschland. Die Ermittlungen koordiniert schon seit 2019 die Staatsanwältin Christine Höfele von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft.
Die Personen werden angeworben in diesen sehr armen Ländern, werden verbracht nach Deutschland, nachdem ihnen über die bandeninternen Strukturen EU-Papiere besorgt worden sind, sodass sie grundsätzlich von Anfang an in einer extremen Abhängigkeit zu ihren Arbeitgebern stehen, da sie illegal in Deutschland sind.
Die Täter seien vor allem Russen und Deutsche. Sie betrieben ihre Arbeiterverleihunternehmen in den baltischen Staaten und in Deutschland, würben die Arbeitskräfte aber außerhalb der Europäischen Union in Osteuropa an. Von den Logistikfirmen in Deutschland kassiere die Bande das Bruttogehalt, zahle aber nur einen Bruchteil an die Leiharbeiterinnen und Arbeiter aus.
Wir haben im extremsten Fall einen Arbeitnehmer gehabt, der im Monat 6.750 Euro verdient hat. Davon sind ihm 750 Euro ausgezahlt worden, mit dem Bemerken immer, nun ja, in der Ukraine ist das sehr viel Geld, da kann ich einen Monat lang meine Familie mit ernähren.
Beschäftigt würden die Leiharbeiter in den Logistikzentren vor allem mit dem Umräumen und Stapeln von gelagerten Waren. Staatsanwältin Christine Höfele betont:
Sie verrichten dort relativ harte, schwere Arbeit, für die sie im Prinzip von den Leiharbeitgebern sehr viel Geld bekommen. Von diesem Geld bleibt jedoch nur ein Bruchteil bei ihnen hängen. Der Rest geht 1:1, brutto wie netto, an die Hintermänner.
Bei der Razzia beschlagnahmten die Beamten 2 Millionen Euro Bargeld. Zudem habe man 80 Konten der Täter aufgedeckt und könne nun 19 Millionen Euro des Bandenvermögens aus Straftaten einziehen. Insgesamt vermuten die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Zoll und Bundespolizei, habe das kriminelle Netzwerk 1000 Arbeiter nach Deutschland geschleust. Eine Frage wollte Jens Schobranski, Pressesprecher der Bundespolizei in Berlin, nicht beantworten.
Zu der Frage, bei welchen großen Firmen Sie beschäftigt sind, da bitte ich um Verständnis. Das sind Firmen, die selber, wenn man so sagen möchte, Opfer dieses Täterkreises sind.
Staatsanwaltschaft und Bundespolizei ermitteln nun gegen 20 Beschuldigte, unter anderem gegen den 49-jährigen Kopf der Bande, der in Bremen festgenommen wurde. Der Vorwurf? Bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern, Urkundenfälschung und organisierte Schwarzarbeit. Die Bundespolizei verhaftete bereits 9 der mutmaßlichen Täter.
Sebastian Engelbrecht über eine Razzien gegen mutmaßliche Schleuser. Das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Thielko Gries. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend, bis bald und tschüss.
Gesundheits-